mitgegeben, er hat mir Freude daran gegeben. Und wenn ich bewegt bin, dann gebe ich alles. Und ich denke, wenn ich von Jesu Liebe bewegt bin, wenn er was in mich gesetzt hat, dann mache ich da, dann gehe ich voran. Ob es ein neues Ehrenamt in der Gemeinde ist, ich bin ja immer so ein Projekttyp, dann bin ich so mit Feuer und Flamme dabei und ich weiß, da ist Jesus dabei, er bewegt mich. Ja, wie ist das bei dir? Kannst du von dir sagen, bei dem, was du tust, du bist von Gottes Liebe bewegt? Hast du Bereiche, wo du weißt, oh, hier bin ich so von Gottes Liebe angetrieben, da gehe ich so voran und da werde ich auch gar nicht müde? Viele Christen sehnen sich nach einer authentischen und alltagsrelevanten, erfüllenden Leidenschaft für Gott. Also ich finde dieses alltagsrelevant auch wichtig, dass wir nicht irgendwo, wenn wir engagiert sind, in irgendeiner Sphäre schweben, sondern es soll im Alltag relevant sein. Es soll eine erfüllende Leidenschaft sein. Ja, Jesus so folgen und dienen, wie zum Beispiel Paulus das gemacht hat. Also er hat ja alles für Gott gemacht. Und ich kann mir vorstellen, selbst wenn er so als Zeltmacher gearbeitet hat, hat er alles gemacht, weil Gottes Liebe ihn antreibt. Und beim Arbeiten hat er ja auch von Gott erzählt. Ja, ich denke, er ist so wirklich voll erfüllt mit Gottes Leidenschaft. Vielen Menschen fehlt oft die Tiefe in ihrer Beziehung zu Gott. Und ohne diese Tiefe, da wird mich Jesu Liebe ja nicht richtig antreiben können. Ja, wenn ich so richtig verliebt bin in einen Mann, dann treibt mich diese Liebe ja auch an, etwas zu tun. Aber wenn ich das nicht habe, dann stehe ich nicht früh auf, dann fahre ich den auch nicht mal zum Bahnhof in der Nacht oder irgendwas, mache ich alles nicht. Also wir brauchen Tiefe in der Beziehung zu Gott. In Jesu Liebe spüren und so in ihr eingewickelt sein, das wollen wir ja alle. Aber wollen wir uns auch von ihr antreiben lassen? Auf jeden Fall ist es ja unsere Bestimmung, in der Liebe zu leben, mit allem drum und dran. Und wir werden unglücklich, wenn unsere Seele ihre Bestimmung zu lieben und geliebt zu werden nicht folgen darf. Ja, meine Seele will geliebt werden. Und das ist eine Bestimmung, die wir haben, lieben und geliebt zu werden. Und stellt euch das mal vor, wenn das nicht passiert, was macht ihr denn dann? Also manche sitzen zu Hause und machen nichts, aber dieses Streben danach, Menschen kennenzulernen, geliebt zu werden oder halt Gott zu suchen. Also wenn ich möchte ja von Gott geliebt werden und dann suche ich, wo seine Liebe ist. Ich tue nichts, um geliebt zu werden, sondern ich suche und ich fühle und ich gucke, wie ist das? Und ich denke, wer so in dieser Liebe lebt und wer sie erlebt, der ist auch ein leidenschaftlicher Mensch, weil er dann auch durch Jesu Liebe angetrieben wird. Also ich kenne niemanden, der wirklich so erfüllt ist von Gott, der man das ansieht und der nicht erfüllt ist, der nicht leidenschaftlich ist. Kenne ich nicht. Und Begegnungen mit leidenschaftlichen Menschen, das sind auch die, die mich motivieren und die mich auf neue Möglichkeiten hinweisen. Ne, vielleicht kennt ihr das, da ist jemand und erzählt und sprudelt. Und dann denke ich, ja, das ist schon cool, da höre ich gerne zu. Und da kommt auch mein Kopf ins Denken. Ja, was könnte ich denn machen? Oder wie kann ich dich unterstützen, wenn es was ist? Ne? Manchmal ist es ja was, da merkt man, naja, das interessiert mich auch. Wie kann ich dazukommen? Aber wenn da so einer erzählt, ja, ich war gestern in der Bruchstraße und da haben wir den Frauen was erzählt. Wir haben noch ein paar Bibeln ausgegeben. Das war ein wichtiger Dienst. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da viele Leute gewinnen würde, die mitkommen. Da ist keine Leidenschaft dabei. Ich glaube, das ist, was wir möchten, was uns motiviert. Ja, und ich habe ganz viele Ideen heute aus dem Buch, das heißt, brannte nicht unser Herz. Und dieser Mensch, der ist halt auch leidenschaftlich dabei, hat dieses Buch geschrieben, hat diese Leidenschaft gesucht. Und genau, wenn ihr das mal zur Hand nehmt, oder dann werdet ihr auch einiges wiederfinden davon. Und ich finde diesen Titel, brannte nicht unser Herz. Ne, wenn ich einen leidenschaftlichen Menschen sehe, dann brennt ja sein Herz für etwas. Das ist ja dieser Sprachgebrauch. Und gleichzeitig lesen wir das ja auch in der Bibel. Ne, brannte nicht unser Herz von den Emmaus-Jüngern. Als wir ihn gesehen haben, ist da nicht was passiert. Die Apostel waren leidenschaftlich. Wir sehen ja nicht, wie sie geredet haben, was sie gemacht haben, also, ne, wie sie unterwegs gewesen sind. Aber wir sehen das an den Erfolgen, an dem Zeugnis der Bibel. Und einfach nur, also ohne Engagement, ohne Leidenschaft hätten sie das nicht hingekriegt. Da denken wir vielleicht früher, ne? Früher die Apostel. Aber Pfingsten ist ja nicht vorbei. Tatsächlich, das ist ein Zitat, tatsächlich geht es zu jeder Zeit und an jedem Ort weiter. Denn der Heilige Geist will sich jedem Menschen geben. Und alle diejenigen, die ihn möchten, können ihn jederzeit empfangen. Wir brauchen also nicht neidisch auf die Apostel und die ersten Jünger zu schauen. Wir müssen uns ihm nur genauso zur Verfügung stellen, um ihn zu empfangen. Dann wird er zu uns kommen, wie er zu ihnen gekommen ist. Wir müssen uns ihm nur genauso zur Verfügung stellen, um ihn zu empfangen. Dann wird er zu uns kommen, wie er zu ihnen gekommen ist. Ihm ganz zur Verfügung stellen, wie die Jünger. Das hat Jesus gesagt, er hat noch nicht mal eine Heimat gehabt. Und die Jünger mit ihm haben dann auch gar nicht so diese Heimat gehabt. Die haben alles gegeben. Täglich gewaschene Kleidung hatten sie bestimmt auch nicht. Da steckt schon eine ganze Menge dahinter. Aber dieses Engagement, diese Leidenschaft, also wenn ich mir vorstelle, mit Jesus unterwegs zu sein und ich sehe, welche Leidenschaft er für seinen Vater hat, da will ich doch dabei sein. Also ich kann mir vorstellen, ich hätte das auch alles gegeben, aber Pfingsten ist nicht vorbei. In 1. Mose 2,7, da steht, Gott haucht Adam Leben ein, mit seinem Atem. Atem heißt Nefesh, das habt ihr bestimmt schon gehört. Und dann gibt es verschiedene Übersetzungen. Das heißt Begehren, Gier, Verlangen, Trachten, Sehnen. Begehren, Gier, Sehnen. Nefesh bringt also birgt diese Aussage in sich, dass unsere Seele von Gott so konstruiert ist, dass sie Sehnsucht in sich trägt. Sie ist ständig auf der Suche nach Erfüllung und zwar letztendlich nach der Erfüllung durch die leidenschaftliche Beziehung zu Gott, nach dem, der sie uns eingehaucht hat. Wenn Gott uns etwas einhaucht, was Gier, Leidenschaft, Sehnsucht ist, ja, dann ist das in uns. Und dann ist es ja etwas, was auf ihn zurückführt. Also, dass wir Leidenschaft nach ihm haben, dass wir uns nach ihm sehnen. Ich denke, ihr sehnt euch auch alle nach Gott, sonst wärt ihr auch nicht hier. Und wie viele Menschen kennt ihr auch? Da denkt ihr euch, ja, die suchen und suchen. Wenn sie doch mal Gott kennenlernen würden, dann hätte dieses Suchen ein Ende. Wir sind also für ein leidenschaftliches Leben gemacht. Wir sind nicht dafür gemacht, so im Garten ein bisschen zu puzzeln und alles so aufrecht zu halten. Wir sollen es mit Leidenschaft machen. Mit Leidenschaft, wenn wir im Garten sind. Mit Leidenschaft Jesus suchen. Und das, was wir auch ganz viel in der Welt erleben, findet die menschliche Seele ihre Leidenschaft nicht in Gott, sucht sie sich andere Ziele, auch solche, die Leidenschaft, die lebensgefährlich sind. Schaut euch mal so Instagram, was ihr da findet. Und je gefährlicher, desto besser. Warum? Wir haben, als wir in Island gewesen sind, welche gesehen, die haben sich da auf so einen Felsvorsprung gesetzt, da hätte ich mich nicht draufgestellt, weil das sah nicht aus, als wenn es hält und das ging tief. Dann saßen sie da und posierten, ne? Posierten für das Foto, was wo gemacht wurde. Ich dachte, ey Mädels, irgendeine Sehnsucht haben sie in sich, sonst würden sie das nicht machen, irgendeine Leidenschaft für irgendwas. Und das ist gefährlich und das ist ja auch nicht schlau. Ich sag mal, was nützt es denn, wenn sie da runterfällt, aber es haben 1000 Leute gesehen oder 100.000. Nee, das ist, weil wir Leidenschaft in uns tragen. Wir haben diese Sehnsucht nach Leidenschaft, nach Engagement, das haben wir in uns. Chamfort aus dem 18. Jahrhundert schreibt, durch die Leidenschaft lebt der Mensch, durch die Vernunft existiert er bloß. Ja, wer ist die leidenschaftlichste Person in der Bibel? Jesus und neben Jesus, was meint ihr?
Petrus wahrscheinlich, oder?
Petrus auch, der war energiegeladen, ne? Johannes der Täufer, genau. Paulus und Johannes der Täufer, genau. Und diese Menschen, die haben ja vor Energie gesprüht. Und mit welcher Leidenschaft hat Johannes dem Jesus den Weg bereitet? Was der für Feuer gehabt hat. Und auch ne, diese Situation an dem See, wo die Jünger vom Johannes hinkommen, ey, da hinten ist einer, der Jesus, unsere ganzen Jünger gehen zu dem. Ich dachte, ja, ist doch gut. Wir haben unseren Job getan und mit Leidenschaft hat er dafür gearbeitet, dass Jesus es leichter hat, dass Jesus den Weg vorbereitet hat. Das Feuer der Leidenschaft für Jesus wird am Feuer der Gegenwart Gottes entzündet. Und ich kann mir vorstellen, als Johannes Jesus dann wirklich kennengelernt hat und ihn getauft hat, dass dieses Feuer noch viel mehr entzündet wurde. Als er im Gefängnis gesessen hat, da war seine Frage nicht, wann komme ich hier raus oder Jesus, kannst du mich rausholen, sondern bist du der, für den sich alles gelohnt hat, was ich getan habe? Das steckt ja dahinter. Ne? Bist du der, auf den wir gewartet haben? Und Jesus antwortet, ja, ich bin der Ketten sprengt, der heilt und so. Das waren die Antworten. Ich glaube nicht, dass Johannes gewartet hat, ja, ich komme dich hier raus, sondern ja, ich bin es, dein Engagement hat sich gelohnt. Ich bin der, wofür deine Leidenschaft brennt. Wenn wir kein eigenes Feuer in uns tragen, dann werden wir bestenfalls etwas von dem Licht reflektieren, welches von anderen auf uns fällt, wenn wir in deren Nähe sind. Wenn jemand bei uns ist, der hat so ein Engagement, der macht was. Also nehmen wir an, ich erzähle jetzt hier so ganz leidenschaftlich von meiner Renovierung und dann ist dann jemand daneben, denkt sich, ja, ist auch nett. Dann fällt aber nur ein bisschen Licht drauf, solange die Person nicht mit Leidenschaft die Tapeten abreißt, also das mache ich auch nicht mit Leidenschaft malt, dann ist es nur so ein Schimmer. Es muss eigene Leidenschaft sein. Ja, wie war Jesus? Der ist euch ja gleich als erstes eingefallen. Also er war ja immer präsent. Er war immer, wie man sagt, all in. Er war immer mit dem ganzen Herzen dabei. Er war voller Emotionen und Leidenschaft. Also ich hätte ihn wirklich gerne so erlebt. Also wenn ich das so lese, manchmal, wenn wir die Worte lesen, dann sind sie ja so flach, weil es ist ja nur eine Ebene. Wir kriegen ja gar nicht so viel mit. Da finde ich so Chosen toll, weil wir da sehen wir mal was anderes. Aber wenn wir uns vielleicht in die Situation mehr reinversetzen und wenn wir die einzelnen Worte rauspicken, also Jesus schrie, er weinte, er liebte, er war total hingegeben. Und er hatte ein leidenschaftliches Gebetsleben. Ich sage mal, wenn er stundenlang...
Das fällt auf Petrus zu, als er zu sinken begann.
Genau.
Auf dem Wasser ging.
Ja, ne? Er spricht da auch, ne?
Ja.
Er hatte ein leidenschaftliches Gebetsleben. Und wenn er jetzt stundenlang nachts auf dem Berg gewesen ist, das ist ja Leidenschaft, oder? Da wollen andere schlafen. Oder wenn er kaputt gewesen ist, dann ist er, ich gehe erstmal zu Gott, bin erstmal weg. Und dann hat er auch immer betroffen auf die Verlorenheit und den Schmerz der Menschen reagiert. Na, auch die Frau, die geheilt wurde, weil sie ihn angefasst hat. Er war auch betroffen und er hatte geweint um Menschen. Er hat geweint um Jerusalem. Und Jesu Leidenschaft wird doch an seiner Sorge um die Kranken und Armen und an die ungerecht Behandelten sichtbar. Also nicht nur diese eine Frau, die ungerecht behandelt werden. Und wir finden das immer wieder auch schon im Alten Testament. Ne? Ich will nicht Opfer, ich will, dass ihr die Leute freilasst, die ungerecht Behandelten, lasst sie frei. Das will ich. Jesus hielt inne, um ihnen zu helfen. Also er hatte zwar das Ziel, ich will von hier nach da gehen, aber ich glaube, eigentlich ist sein Ziel jeder einzelne Mensch gewesen, den er unterwegs getroffen hat. Ja, er ist da hingegangen, er hielt inne, er hat sich die Zeit genommen vor allen Menschen. Und da sehen wir nicht unbedingt, dass da eine Leidenschaft hintersteckt, wenn er sagt, komm raus. Aber das zeigt ja diese tiefe Verbindung zu Gott, die wir auch haben, von der ich am Anfang gesprochen habe. Und wichtig ist Gottes Leidenschaft wichtig. Das lesen wir in Offenbarung 3,15. Da steht, ich weiß alles, was du tust, ein Brief an eine Gemeinde. Ich weiß alles, was du tust und dass du weder heiß noch kalt bist. Ich wünschte, du wärest entweder das eine oder das andere. Aber da du wie lauwarmes Wasser bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Mögt ihr lauwarmes Wasser? Ich nicht. Kalt. Ich habe mal warmes Wasser aus Versehen getrunken. Da habe ich gemerkt, oder schmeckt ja. Lauwarmes Wasser. Und ja, Gott sagt, entweder heiß oder kalt. Auch kalt ist ja eine Leidenschaft. Kalt ist ein Statement irgendwo. Heiß auch. Aber lau ist nicht. Lauwarm ist keine Option. Und bei allem, was wir tun, geht es auch nicht darum, uns selbst zu verwirklichen, sondern wie er zu werden. Und natürlich dürfen und sollen wir uns auch selbst verwirklichen. Aber auf dem Weg, so zu werden, wie er uns gemacht hat. Und auf dem Weg, so zu werden, wie er selbst. Und das mit Leidenschaft. Ja, wie kann man Leidenschaft definieren? Leidenschaft ist eine Emotion, die unseren Sinn völlig ergreift. Die das intensive Verfolgen eines Ziels bewirkt. Und was wir auch nicht immer so ganz wollen, Leidenschaft ist halt eine Mischung aus Kraft und Leiden. Also Leiden steckt ja leider auch mit so drin. Und wenn mein Ziel so weit weg ist, dann leide ich auch. Oder wenn es einfach anstrengend ist. Ich sag mal, ich hätte in der Nacht auch lieber geschlafen. Ich habe jetzt, ne, habe meine Gardinen genäht. Das ist ja nun gar nichts. Aber wie viele Menschen leiden wirklich, wenn sie mit Engagement das Ziel von sich und Gott verfolgen? Ja, wichtig ist ja auch die Frage, was heißt das für die Gemeinde? Unsere Gemeinden müssen Zentren der Begegnung mit Gott werden, aus der heraus unsere guten Werke fließen. Also ein Zentrum der Begegnung mit Gott. Und aus dieser Begegnung heraus kann dann unsere Leidenschaft gestärkt werden. Also es gibt ja Gemeinden, da wird vor dem Gottesdienst nicht geredet und hinterher möglichst nicht. Da geht es halt so grau in grau zu. Das ist kein Zentrum der Begegnung mit Gott. Ich sag mal, wir kennen ja die diese gregorianischen Gesänge, wo in Thésée genau. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich ein Ort, das ist auch eine Stille. Da tobt nicht so dieses engagierte Leben, aber da ist dieses Engagement in der Stille, das Engagement im Gebet. Und das ist was anderes als, oh, ich muss jetzt vom Gottesdienst innehalten und ruhig sein und ich darf jetzt nicht mit den anderen reden. Eine Begegnung mit Gott, das so ein Zentrum soll mir sein, dass die Menschen herkommen und Gott irgendwie begegnen. In euch, im Gebet, im Lied, in der Predigt, in allem. Da geht es gar nicht nur darum, hier predigt jemand, sondern in allem, in allem. Und ob es abends eine Bibelstunde ist und selbst wenn ihr eure Leitungskreissitzung habt, selbst das ist etwas, wo man Gott begegnen kann. Ja, ein leidenschaftloser Glaube ist nicht nur langweilig, sondern er steht auch in der Gefahr, zu einem bloßen Ritual zu verkommen. Da kennt ihr sicherlich auch Beispiele für. Und Leidenschaft heißt nicht aufzugeben. Und Leidenschaft ist so ein Sog und der reißt und zieht andere mit sich. Also wenn unsere Gemeinden und wir so leidenschaftlich sind wie Jesus, oder zumindest fast, dann werden auch Menschen, die noch nicht so weit sind, im Glauben mitgerissen. Und da werden Laue in Fahrt gebracht. Also in einem Fußballstadion, wenn ich da hingehe und ich habe eigentlich gar nicht so Ambitionen zu Fußball und alle um mich rum, yeah, und stehen auf, also dann kann ich doch da gar nicht so einfach so sitzen bleiben, oder? Also ich denke, das reißt mit. Und wie reißt denn der Glaube mit nach etwas, nach dem Vernünftigsten und Besten überhaupt, nach Gott? Ja, und so kann dann Gottes Reich gebaut werden. So können Menschen zu Jesus geführt werden. Alles, was wir tun, soll für Gott sein. In Kolosser 3,23 steht, tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Ja, wie gesagt, alles, was ich tue, kann zu einem Gottesdienst werden. Und keine Arbeit an sich ist minderwertig. Es kommt auf die Einstellung ein. Also weder Putzen noch Briefe auszahlen noch irgendwas ist minderwertig. Es kommt darauf an, wie du es tust. Jede Briefmarke aufkleben kann für Gott sein. Man kann, ich segne diesen, dem Empfänger. Das geht alles. Ja, wie komme ich an diese Leidenschaft ran? Das ist ja auch nicht immer so einfach. In Jeremia 29,13 steht, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mit ganzem Herzen ernsthaft nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Das ist zwar ein anderer Hintergrund, da geht es nicht um Engagement oder Leidenschaft. Aber warum sollte Gott sich mit seiner Leidenschaft nicht auch von uns finden lassen, wenn wir ihn suchen? Und wenn wir Gott leidenschaftlich dienen, nachfolgen und wenn wir ihn lieben wollen, dann sollten wir auch unser Gottesbild anschauen. Wir nicht nur suchen und nach ihm fragen, sondern auch schauen, ja, wie ist denn mein Bild? Gibt mein Bild von Gott es überhaupt her, dass ich leidenschaftlich bin, dass ich ihn leidenschaftlich suche? Habe ich überhaupt einen Gott, für den es sich lohnt, leidenschaftlich zu sein? Ein schiefes Gottesbild raubt dir jede Leidenschaft. Und ihr habt bestimmt schon Leute kennengelernt, die ein Gottesbild haben, nach dem ihr nicht nachjagen würdet, also oder dem ihr nicht nachjagen würdet. Ich habe solche Gottesbilder gesehen, erlebt in Menschen und ich denke, das ist einfach so schade, weil Gott ist nicht so. Gott ist nicht einer, der straft und Grenzen setzt. Und man ersetzt Grenzen, aber das, dieses Muss und du darfst nicht und du musst dich langweilen im Gottesdienst. Ach, das sind so viele Sachen, wo ich denke, nee, dem kann ich nicht nachjagen. Da kann ich verstehen, dass du keine Leidenschaft hast. Deswegen ist es wichtig, das Gottesbild auch zu prüfen. Ist Gott für dich der Gleiche, von dem Jesus gesprochen hat? Ist Gott der, den Jesus wiedergespiegelt hat? Ist Gott dieser himmlische, entgegenlaufender, lachender, umarmender, vergebender und dich liebender Vater? Ist er heilig? Ist er gewaltig? Ist er ewig? Ist er erhaben? Ist er allmächtig? Ist er ein leidenschaftlich liebender Gott? Ist er uneingeschränkt und immer für dich da? Geht er mit dir durch dick und dünn? Ist das dein Gott? Das hoffe ich, dass er das ist. Alleine, wenn man diese Worte liest, ne, entgegen, himmlisch, lachend, umarmt, das will ich doch. Wenn das nicht ganz so passt, weil du vielleicht das andere kennengelernt hast und was noch in dir ist, ich sag mal, wir sind ja alle irgendwo geprägt, dann nimm dir vielleicht zu Hause Zeit und denk ein bisschen darüber nach, wo es mit deinem Gottesbild hakt, wo du denkst, ja, das weckt jetzt nicht die Leidenschaft. Und was ist da anders? Such dir jemanden, der mit dir betet, der mit dem du darüber sprechen kannst. Und wichtig ist auch dein Bild über dich. Du bist nicht perfekt und du brauchst Gott. Bist du der Meinung, dass du wert bist, Gottes Kind zu sein, sein Nachfolger zu sein oder sein Erbe zu sein? Und meinst du, du bist geliebt? Nur als ein geliebtes Gotteskind kannst du diese tiefe, innige Beziehung zu Gott aufbauen. Und ich hoffe, ihr denkt das alles. Denn das ist, was in der Bibel ist. Und wenn dein Gottesbild nicht so ist, wenn du nicht glaubst, dass du so wertvoll bist, dass du wert bist, sein Kind zu sein, dann wird es ja auch schwierig, dem Gott nachzujagen. Dann würdest du ihm ja als sein Diener nur nachjagen. Aber als Kind Gottes, als Erbe, das ist wieder ein Unterschied. Ja, wie erlebst du Gott? Ich denke, wenn dein geistliches Auge erstmal so Gottes Schönheit erfasst hat, dann wirst du merken, dass das auch Auswirkungen auf deinen natürlichen Blick hat. Wenn dein geistliches Auge etwas erkannt hat, dann hat das Auswirkungen auf das natürliche Auge. Dann möchtest du manches nicht mehr sehen. Dann wird manches unwichtig. Das hast du bestimmt auch schon erlebt. Dass du sagst, ach manches, nee, muss ich nicht mehr haben. Da will ich auch gar nicht hingucken. Und der Heilige Geist, der verbindet ja unsere geistlichen Augen mit der geistlichen Welt. Er lässt uns erkennen und einordnen, was wir geistlich wahrnehmen. Also wir erkennen dann, was geistlich ist. Ja, wie erlebst du Gott? Erlebst du ihn als bewundernde Schönheit und als Schöpfer der Schönheit? Und ich finde, es ist auch wichtig, das auch in der geistlichen Welt zu sehen, dass wir nicht nur schauen, sondern dieses Geistliche immer dahinter haben. Was hat Gott sich so Wunderbares ausgedacht? Also seine Schönheit, die der Dreieinigkeit, die können wir ja gar nicht mit unserer menschlichen Vorstellungskraft begreifen und ergreifen. Den Sonnenuntergang, den können wir sehen oder den Aufgang. Da können wir unsere Herzen weit machen. Aber die Dreieinigkeit, die wahre Schönheit Gottes, ja, die können wir weder beschreiben noch ergreifen. Aber wir können Gott erleben. Einen Teil von ihm können wir immer erleben. Ja, was ich so interessant finde, Leidenschaft ist ja Energie. Also Leidenschaft ist in der Regel keine Ruhe. Und trotz Gottes unerschöpflichen und sprühenden Kreativität ist Gott eine Person, die in sich ruht und die sich Zeit für Beziehung zu uns nimmt. Wenn ich mit Leidenschaft renoviere, dann habe ich nicht so viel Zeit für andere. Aber Gott, der mit Leidenschaft uns geschaffen hat, der alles mit Leidenschaft macht, der hat Ruhe für Beziehung für uns. Für jeden Einzelnen, der zu ihm kommt, hat er diese Ruhe und Zeit. Und ich bin auch nicht immer so in mir ruhend. Also vielleicht kennt ihr das, wenn ihr etwas habt, wo eure Leidenschaft geweckt ist, dann wollt ihr das ja auch machen. Dann wollt ihr nicht erst mal eine Stunde rumsitzen und dann los, dann wollt ihr gleich los. Ja, wir, unsere Beziehung zu Gott, sind ihm wichtig. Und wenn wir das, was wir mit Engagement immer machen, mal auf das übertragen, für Gott die Beziehung zu ihm suchen, mit welcher Leidenschaft gehe ich in meine stille Zeit, mit welcher Leidenschaft habe ich Gebet, mit welcher Leidenschaft singe ich? Wir sind wichtig. Und will ich Gott erkennen, will ich ihn erleben, dann sollte ich auch seine Schönheit erkennen. Und wie erkenne ich denn die Schönheit? Wie gehe ich mit ihr um? Das ist teilweise fast ganz einfach. Ich muss sie ansehen. Aber etwas anzusehen, das heißt ja nicht so einmal mit einem kurzen Blick in Besitz nehmen, sondern es mit Aufmerksamkeit würdigen. Wenn ich etwas sehe, mir wirklich Zeit nehmen zu gucken. Nicht so wie ganz viele Touristen, die kommen raus, ne, haben da diesen Spot, den sie angucken wollen, Fotos in eine Richtung, auch nochmal so, und dann sind sie wieder im Bus drin. Da kann ich doch aber die Schönheit gar nicht würdigen. Da habe ich es aufgenommen mit dem Foto. Aber würdigen heißt auch Zeit dafür nehmen. Ja, und wir können natürlich beten, dass Gott uns seine Schöpfung zeigt und dabei zur Ruhe kommen. Da gibt es ein Herzensgebet, das heißt, lass mich deine Schönheit sehen. Beim Einatmen, lass mich deine Schönheit sehen. Und das kann man in der Stille oder wenn man irgendwo ist, einfach immer wieder beten. Dadurch kommt man ja automatisch etwas zur Ruhe. Dann offenbart Gott vielleicht immer noch einen Teil mehr von der Schönheit. Und Schönheit ist ja das, was wir auch gerne sehen möchten. Und Schönheit weckt auch irgendwo Leidenschaft, immer anders. Ja, Gott hat ein Leben für uns, das wir mit ihm erleben dürfen, anstatt einfach nur zu überleben. Das dürfen wir uns bewusst machen. So viel Schönheit für uns und wir sollen sie mit ihm erleben, wir sollen es würdigen. Wir sollen uns danach sehnen und streben. Ja, ein ganz anderer Punkt für Leidenschaft ist Intimität wichtig. Und da meine ich jetzt nicht sexuelle Intimität, sondern Intimität, die man vielleicht unter besten Freunden hat, wo man sich etwas erzählt, wo man weiß, wie der andere tickt, wo ich weiß, hier darf ich sein. Und ohne Intimität, da entsteht auch keine Leidenschaft und da gibt es auch keine positive Entwicklung in der Beziehung zu Gott. Wenn ich Gott nicht wirklich mein Innerstes ausschütten kann, wenn ich ihm nicht zugestehe, ja, du darfst meine Fehler kennen, ich weiß, du kennst sie alle, aber ich bringe sie auch zu dir und hilf mir dabei. Oder das macht mich traurig, das macht mich glücklich. Und jeder von uns sehnt sich ja doch nach so einer Intimität, nach einem vertrauten Umgang mit einem geliebten Gegenüber. Meistens denken wir sehnen uns nach einem Menschen. Und ich denke auch, das ist auch eins. Wir sehen uns nach Gott und nach einem Menschen. Denn wenn wir einen Menschen haben, mit dem wir das so leben können, ist ja trotzdem noch weiter so eine Sehnsucht da. Weil Gott hat uns ja seinen Nefesh, ne, seine Sehnsucht gegeben. Und da sehen wir uns nach dieser tiefen Intimität mit Gott. Wenn wir das haben, wenn ihr kennt das bestimmt, wenn ihr eine richtig tiefe Gebetszeit hattet, wie geht es euch denn hinterher? Da seid ihr doch nicht traurig oder irgendwas, dann seid ihr doch ausgefüllt, zufrieden. Vielleicht seid ihr dann voller Energie für die nächsten Schritte. Vielleicht seid ihr auch einfach auf dem Weg der Heilung angekommen. Aber es bewirkt ja etwas. Und das ist halt diese Intimität mit Gott. Und jeder sehnt sich nach Geborgenheit und Sicherheit, was ja auch in dieser Intimität ist. Und dieser vollkommene Ort dafür ist in Gottes Gegenwart. Man schaut euch die Psalmen an, wie oft wird da gesagt, unter deinen Flügeln, in der Burg, du bist meine Festung. Das ist alles Sicherheit, Geborgenheit. Also in der Festung fühle ich mich noch nicht geborgen, aber sicher. Aber so unter den Flügeln, stellt euch vor, so schön kuscheligen Flügeln, wie so die kleinen Küken, das ist Geborgenheit. Und Intimität mit Gott ist wesentlich für Freude, Liebe und Leidenschaft, mit der wir Jesus folgen. Und denkt dran, wir brauchen keine Rollen für Gott zu spielen. Wir haben sein Herz bereits gewonnen. Wir müssen nicht toll sein. Wir dürfen sein, wie wir sind. Aber ohne Leidenschaft wird unsere Nachfolge langweilig und wir werden gleichgültig. Und zwar gleichgültig in Bezug auf geistliche Dinge. Und dann sind wir mehr in Gefahr, den Unreinheiten und der Gier Raum zu geben. Denn wir suchen dann ja. Wenn wir suchen, dann suchen wir nicht immer das Gute. Das heißt, die Sehnsucht, die Gier, das haben wir ja in uns. Und dann suchen wir das, was vielleicht nicht das Richtige ist. Und da gibt es viele kleine Entscheidungen, in denen wir Ja zu Jesus sagen können und an der Beziehung arbeiten können. Ich muss einen Schluck dran hängen. Genau, da habe ich mal ein paar praktische Beispiele. Stellt euch vor, so ein Spätfilm, das ist ein interessanter Film, ihr wisst, der geht eigentlich viel zu lange und ihr wisst, ihr seid dann auch morgens für das Frühgebet, für eure stille Zeit viel zu müde. Was macht ihr? Der Film ist ja so interessant. Das ist eine kleine wichtige Entscheidung, eine andere Entscheidung. Ihr guckt einen Film, in dem Film, da sind Bilder und Dialoge, die unter die Gürtellinie gehen. oder von denen ihr wisst, das tut meiner Seele nicht gut. Ausschalten oder reinbleiben und die Seele nicht belasten. Wünsche erfüllen, auch wenn der Umstand gerade nicht so toll ist. Ne? Bring doch bitte mal den Müll raus, regnet aber. Da sind die Umstände nicht toll. Man kann Entscheidungen aus Liebe führen, ne? Eine kleine Entscheidung. Oder ihr habt einen anstrengenden Tag gehabt, ihr kommt von der Arbeit nach Hause und eigentlich wisst ihr, ihr habt noch einen Termin, da ist jemand, der Seelsorge braucht, jemand, der es nicht so gut geht. Was macht ihr da? So kleine Entscheidungen aus Liebe, eine Zeit fürs Gebet nehmen, Gott um Kraft bitten, statt abzusagen zum Beispiel. Ihr seid auf einer Party, auf einer Feier, Party nicht mehr unbedingt, aber vielleicht eine Feier und ihr habt schon genug getrunken. Und jetzt kommt dieser leckere, erlesene Tropfen, den ihr immer so gerne mögt. Nein sagen oder trinken. Du triffst hingebungsvolle Entscheidungen, weil du Jesus liebst und mehr lieben willst, nicht um seine Liebe zu erkaufen. Das ist ganz wichtig. Ihr könnt nichts erkaufen, sondern ihr tut es, wenn aus Liebe. Es ist oft ein Kampf, aber es lohnt sich, an ihn zu gewinnen, zu investieren. Es ist ein Kampf, den wir gewinnen wollen. Leidenschaft kommt in der Regel auch nicht durch Hand auflegen. Das kann zwar befeuert werden, aber ich selbst muss etwas tun. Also beten lassen, Herr, gib mir doch Leidenschaft, Herr, gib mir ein brennendes Herz. Das sind auch gute und wichtige Gebete. Aber trotzdem müssen wir etwas tun. Wir brauchen Erfüllung und keinen Appetit haben. Also wir brauchen mehr, dafür sind wir gemacht. Und dann werfen wir nochmal einen Blick auf Paulus und den Siegeskranz, den wir im 2. Timotheus 4,8 sehen. Nun erwartet mich der Preis, der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir am großen Tag seiner Wiederkehr geben wird. Doch diesen Preis gibt er nicht nur mir, sondern allen, die seine Rückkehr herbeisehen. Dieser Lauf, der ist ein Rennen gegen die eigene Bequemlichkeit, gegen Egoismus, Feigheit, Stolz und Begierden. Und diese Konkurrenten sollen wir abhängen. Ich hatte mal mit einer gesprochen über den Vers und die meinte, oh ja, immer diese Wettbewerbe und ich will den Siegeskranz gewinnen, das ist so ein Wettbewerb, wenn ich Sieger sein will. Nee, da geht es nicht um Wettbewerb. Das ist nicht, wir wollen irgendwelche anderen Leute abhängen, sondern wir wollen einfach einlaufen ins Ziel. Und wenn ich ins Ziel einlaufe, dieser Sieger sein. Und das, was, ja, das ist schwierig, ne? Bequemlichkeit zu besiegen, Egoismus, Feigheit, Stolz, Begierden. Und das sollen wir abhängen. Und das ist, was Paulus will. Er will diesen Siegeskranz haben. Und er hätte für seinen Herrn alles gegeben. Das lesen wir ja wirklich. Ja, für echtes Feuer muss ich meine Bequemlichkeit überwinden. Und da gibt es keinen Weg dran vorbei, das kennt ihr. Aber es ist so wichtig, für ein brennendes Herz zu kämpfen. Denn ohne dieses brennende Herz, ohne Leidenschaft ist der Glaube in Gefahr. Ja, bist du Mitarbeiter oder Liebhaber? Beides. Wenn wir Liebhaber sind, dann sind wir auch begeisterte Mitarbeiter. Willow Creek definiert geistliches Wachstum mit zunehmender Liebe zu Gott und den Menschen. Und wenn ich dann noch bedenke, dass Jesus der Bräutigam ist, der sich nach der Liebe seiner Braut sehnt. Also wenn meine Liebe zu ihm wächst, dann freut sich auch der Bräutigam. Und wenn meine Liebe zu den Menschen wächst, dann freut sich Gott auch. Weil dafür hat er uns ja gemacht, er hat uns ja in Gemeinschaft gesetzt. Ja, manchmal ist dieser Preis für diese Leidenschaft vielleicht hoch. Aber dann frage ich mich, was ist die Alternative? Was ist die Alternative für Leidenschaft? Eine Leidenschaft, also ohne Leidenschaft habe ich keine Befriedigung der Seele. Ich finde da keine Alternative. Alles andere ist langweilig. Gott ist der Versorger und alles, was du aufgibst, bekommst du irgendwie wieder. Gott gleicht jeden Verlust irgendwie aus. Und das wusste auch Paulus, der ja alles gegeben hat. Von seiner Gesundheit bis Zeitgeld hat ihm alles gegeben und der wusste, Gott gleicht alles aus. Vielleicht magst du die nächste Zeit mal prüfen, wo du so kleine oder große Entscheidungen für Gott triffst oder wo der alte Mensch an sich selbst denkt. Vielleicht fällt dir auch auf, wo du mit Leidenschaft etwas tust. Und dann frag dich, wie du dieses Engagement für Gott einsetzen kannst oder wie du es mit Gott noch mehr ausleben kannst. Also bei der Vorbereitung habe ich auch gedacht, ne, die Renovierung, jetzt so ein Beispiel, wie kann ich das mit Gott machen? Also ich höre da immer Lobpreis bei. Also das ist so für mich, dass ich denke, dann bin ich dann auch mit Gott unterwegs, dann bin ich in der Anbetung und dieses diese Energie, die ich habe durch das Renovieren, die habe ich dann auch automatisch in der Begegnung mit Gott. Und wer weiß, ob ich hinterher dann nochmal eine intensive, stille Zeit habe, weil das so gefeuert ist. Ja, weil ich singe ja die ganze Zeit, wie gut Gott ist. Und das Herzensgebet, das mag ich dir auch noch ans Herz legen. Lass mich deine Schönheit sehen. Oder, lieber Vater, erfülle mich neu. Ich bete noch. Ja, Vater, ich danke dir, dass du so deinen Geist, deine Leidenschaft, deinen Atem in uns gelegt hast. Und dass wir dadurch Suchende nach dir geworden sind. Dass wir nicht nur existieren und einfach nur leben, sondern dass du alles in uns gesetzt hast, damit wir dich finden. Damit wir in deiner Gegenwart leben können, in einer tiefen Beziehung zu dir. Und ich bitte dich, dass du jedem hier zeigst, wie du diese Leidenschaft ja mehr anfeuern möchtest. Dass du zeigst, wo kleine Entscheidungen für dich wichtig sind. Ja, Papa, ich bitte dich, dass du ja kalt oder heiß machst, was wir brauchen. Und dass du uns zeigst, jedem Einzelnen, wie wir dann noch mehr hinkommen, auch die, die schon voller Leidenschaft sind. Dass du zeigst, wo du bist, dass dich jeder erleben darf. In Jesu Namen. Amen.